Amen. Ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen. Ja, so haben wir auch immer so einen Spaß als Ehepaar. Brauchst mich nicht ansagen. Auch herzlich willkommen, ihr lieben Gäste. Wir haben viele Unterhachinger hier in der Gemeinde. Die werden dann später noch auf euch zuströmen. Ich begrüße auch die, die per Livestream zuschauen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich kann einfach nur sagen, ein neuer Sonntag, ein Sonntag, wo wir Gott loben und preisen und ehren dürfen, wo wir ihm die Ehre geben dürfen, das ist ganz, ganz wichtig. Darum haben wir immer eine gute Zeit im Lobpreis und der Anbetung. Nicht nur ein neuer Sonntag, ein neuer Frühling kommt. Es ist irgendwie schön, also gerade für mich, ich mag es immer wärmer. Gut, jetzt wissen wir auch, dass im Frühjahr nochmal so das alles so wechselhaft ist. Aber es tut einfach gut, wenn man die Bäume sieht, wie sie sprießen und sprossen, die Sträucher oder unseren schönen Baum vorm Haus. Das tut irgendwie gut. Es ist so ein riesengroßer Blumenstrauß, so als Empfang für den Gottesdienst. Und es tut richtig gut. Man hört die Vögel wieder richtig laut zwitschern. Und wenn man so, sagen wir mal, gerade im Frühjahr zur selben Zeit aufsteht, so wieder ein Grinsefoto. Wenn man da aufsteht zur selben Zeit, dann merkt man diese 2, 3, 4 Minuten, wo der Tag heller wird, das merkt man einfach. Ich sitze zur Zeit so bei der CBG im Frühgebet und denke mir dann immer, wow, es wird immer heller, es wird immer heller. Gut, jetzt ist die Zeitumstellung nochmal schnell, ist ein bisschen eine andere Situation, aber es tut gut. Mir geht es auf alle Fälle so, dass man sagt, man ist eher erfrischt, man steht lieber auf, wenn draußen schon alles zwitschert. Dann haben wir auch Grund zum Pfeifen. Vorletzten Samstag haben wir Gemeindetag gehabt, war wieder ein voller Erfolg. Wir sprechen ja in letzter Zeit öfter vom Heiligen Geist und von Erweckung. Gerade dieses Thema, die Erweckung in Asbury in Kentucky, wo man hört, dass sich da, ich sage mal wirklich, das einfache Volk, Studenten treffen, sitzen bleiben in den Gottesdiensten, nicht mehr gehen wollen, auf einmal immer mehr Menschen dazukommen. Sowas wünschen wir uns für Europa, habe ich letztes Mal gesagt, für Deutschland, München und hier auch. Dass die Gottesdienste immer voller werden, vielleicht rund um die Uhr gehen. Wir fangen ja schon gut an mit 5:30 Uhr früh, das CBG-Frühgebet international und dann geht es so weiter bis zum Abend mit allen Gottesdiensten. Aber vielleicht einmal unter der Woche, das sagt, das hört gar nicht mehr auf. Das wünsche ich mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wünscht ihr auch euch Erweckung? Einfach mal Hand hoch, wer sich Erweckung wünscht. Wow. Kann man wirklich sagen, alle Hände oben. Darum heißt mein Thema heute Morgen auch, erwecke uns neu. Eigentlich ein Gebet, Herr, erwecke uns neu. Und jeder darf es für sich sagen, nicht auf den anderen deuten, der bräuchte Erweckung, sondern Herr, erwecke uns, erwecke mich neu. Und ich habe zu Anfang einfach 3 Aussagen, 3 Folien, die von Erweckung sprechen. Oder was ist Erweckung? Felix, gibst du mal die erste Folie? Ja. Erweckung ist ein einschneidendes, subjektives Erlebnis des plötzlichen Ergriffenseins durch Gott, was zu einer radikalen Kehrtwende im Leben und zur völligen Hingabe an Gott führen kann. Hier steht kann, ja. Mancher smilet schon, kann. Es kann so sein, es kommt auf unser Wollen drauf an. Aber auch da, wie die Elisabeth vorher vom Philipperbrief vorgelesen hat, Gott gibt auch das Wollen und das Vollbringen. Also da können wir sagen, Herr, hilf mir dabei, hilf mir dabei. Die zweite Erwähnung von Erweckung. Von Erweckung ist insbesondere die Rede, wenn das Phänomen dieses Erlebnisses nicht nur singulär auftritt, sondern eine Gruppe von Personen oder eine ganze Region erfasst wird. Heute werden vergleichbare kollektive Ereignisse meistens eher geistlicher Aufbruch genannt. Aber ich sage, geistlicher Aufbruch ist ja auch schon mal was Gutes, oder? Wenn man es auch nicht direkt Erweckung vielleicht nennt, aber wir sagen auch, in der Gemeinde ist das ein oder andere, das bricht wieder auf. Und ich denke, sonst leben wir immer nach Christi Geburt, so vom Datum her. jetzt können wir sagen, nach Corona braucht man schon wieder ein Stück weit Erweckung. Ich glaube, da ist vieles ein bisschen eingeschlafen, vieles irgendwie, ja, sage ich mal, ausgebremst worden oder fast eine leichte Lähmung da. Und es braucht es in der Christenheit wieder, dass wieder Schwung reinkommt. Und wer bringt Schwung rein, wenn nicht der Heilige Geist? Und den soll man nicht dämpfen, sondern der soll uns erquicken und erfrischen. Und so heißt die dritte Erwähnung über Erweckung, die hat Elisabeth letztes Mal beim Gemeindetag dann vorgelesen. Die dritte Folie bitte. Erweckung ist der Besuch Gottes, der schlafende Christen wieder zum Leben erweckt und ihnen ein tiefes Gefühl von Gottes Nähe und Gottes Heiligkeit wiedergibt. Ich denke, das ist richtig gut ausgedrückt. Ich habe das so ein bisschen bunt gemacht, so das Erste, weil die Predigt wird so um diese drei Themen gehen. Das Erste ist das Gelbe, Erweckung ist der Besuch Gottes. Ich glaube, das müssen wir als Erstes einfach erkennen und bemerken. Gott besuchte die Erde immer wieder und er besucht sie jetzt noch und er wird sie, solange sie besteht, noch besuchen. Und das ist das Gute. Am Anfang, ja, war Adam und Eva und Gott wandelte mit ihnen. Aber dann kam der Sündenfall und Gott wandelte nicht mehr mit dem Menschen auf der Erde. Aber was wir im Alten Testament entdecken dürfen, ist, dass Gott die Erde trotzdem besucht hat, nämlich mit Engeln. Immer wieder traten Engel auf, ob das bei den Eltern war von Simson oder beim Gideon oder bei Abraham und Sarah, manchmal sogar in drei Personen. Und das ist das Schöne, dass wir immer wieder sehen, Gott war auf der Erde, auch durch seinen Heiligen Geist, der nur so, sage ich mal, punktuell da war im Alten Testament, dass er bei bestimmten Personen zu gewissen Situationen, zu gewissen Zeiten einfach da war. So wie bei Simson, wo man dann spürt, der Heilige Geist geriet über ihn und es heißt, er hatte Kraft, zerriss Löwen, hat Tausende von Menschen, von Gegnern einfach gekillt, umgebracht. Das Weitere ist, dass Gott die Erde dann besucht hat durch Jesus Christus, seinen Sohn. Das war die beste Zeit und wir lesen viel in der Bibel und das ist gut so. Er hat einfach durch Jesus Christus besucht. Und da ist eine Geschichte, die ist relativ klein. Die Geschichte in der Luther-Übersetzung heißt es, glaube ich, die Geschichte des Jünglings zu Nain. Also ein Dorf namens Nain mit AI geschrieben. Und eine Witwe verliert ihren einzigen Sohn. Und da ist gerade eine große Menschenmenge, die diesen Sohn zu Grabe tragen. Und Jesus kommt mit einer anderen Menschenmenge, ist er unterwegs und er stößt zu dieser Menschenmenge, die gerade den Sohn zum Begräbnis trägt. Und Jesus geht hin und alle jammerten und auch er jammerte. Und er geht auf diesen Jungen zu, berührt ihn und erweckt ihn zum neuen Leben. Was für ein Wunder. Was für ein Wunder. Und die Geschichte ist dann gleich zu Ende und dann heißt es in Lukas 7, Vers 16, alle aber ergriff Furcht. Das habe ich letztes Mal schon erwähnt, nachdem sich 3000 Menschen bekehrt hatten und sie sich taufen ließen, hieß es kam Furcht über die Gemeinde. Das ist immer wieder wichtig, in der Ehrfurcht vor Gott zu sein. Und wir können uns vorstellen, wenn es hier geschehen würde, dass jemand einen berührt, der tot ist und er steht auf, ich glaube, dann käme auch eine große Furcht über uns. Und so war über dieser Menge eine große Furcht. Und dann heißt es weiter, und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Und jetzt kommt's, und Gott hat sein Volk besucht. Hier wird sogar noch erwähnt, die Menschenmenge weiß, hier ist was anders. Hier ist nicht irgendwie so ein komisches Ereignis, sondern Gott besucht gerade die Erde durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn wir ein paar Seiten zurückblättern im Lukas-Evangelium, dann entdecken wir einen Mann, nämlich den Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, das an einer Stelle dann Lobgesang gegeben hat und weisgesagt hat. In Lukas 1, Vers 68, vor Jesu Geburt war das, Jesus war noch im Bauch von der Maria und Zacharias weissagt Folgendes: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Wieder Lobpreis vorher. Und dann sagt er, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Das ist dieses Prophetische, was schon vorhergeht. Da ist noch Jesus im Bauch, aber er weiß, sagt und sagt, Gott hat sein Volk besucht und er weiß auch schon, das ist der Erlöser, der da kommen wird. Und es war das Messianische oder es brach das messianische Zeitalter an, so wie Jesus später gepredigt hat, das Gnadenjahr des Herrn. Es hat einfach diese Zeit begonnen. Und nach dem Tod Jesu Christi für uns und nach seiner Auferstehung können wir sagen, hat er wieder sein Volk besucht. Natürlich in erster Linie die Apostel. Und dann berichtet uns Paulus im ersten Korintherbrief davon, dass er von über 500 Menschen noch gesehen worden ist nach seiner Auferstehung. Und dann ging Jesus zum Vater und setzte sich zur Rechten des Vaters. Und dann kam aber der Heilige Geist. Das war das Wunderbare. Gott besuchte wieder sein Volk und er ist immer und immer wieder hier und besucht auch uns. Er besucht die ganze Erde durch den Heiligen Geist. Das war der Plan Gottes, die Erde zu besuchen. Immer wieder, wenn Gott, sage mal, die Erde besucht hat, können wir sagen, im gewissen Sinne war es dann eine Erweckung. Gott hat durch den Heiligen Geist, der Urheber ist, jede vom Himmel gesandte Erweckung geschenkt. Er hat einfach uns die Erweckungen geschenkt, was auch so in den letzten hunderten Jahren auch geschehen ist. So können wir sagen, Erweckung ist ganz klar ein Werk von Gott. Aber was das Schöne ist, Gott will die Menschen gebrauchen dafür. Wir spielen eine Rolle. Jetzt kommt nochmal die Folie, machen wir die nächste Folie nochmal. Haben wir nochmal die Erweckung ist der Besuch Gottes. Das haben wir jetzt ein kleines bisschen abgehandelt. Dann kommt der weiße Teil dieses Satzes, der schlafende Christen wieder zum Leben erweckt. Jede Erweckung konzentriert sich in erster Linie auf Wiederbelebung der Christen. Ich habe heute früh noch mit Pastor Theodor gesprochen, der wieder zurückgekommen ist von Brasilien. Dann habe ich gesagt, das ist heute mein Thema. Dann habe ich gesagt, das brauchen wir. Wir brauchen alle das. Da kann sich keiner ausnehmen und sagen, na ja, schau mal, sitzen ja genügend. Nein, wir brauchen alle Erweckung. Und so ist der Anfang eben beim Volk Gottes. So wie es in Asbury angefangen hat, in Kentucky, da wo sich da ein paar Studenten einfach hingesetzt haben und gesagt, jetzt schwänzen wir nicht die Schule, sondern wir bleiben nur im Gottesdienst. Und es ist Stück für Stück weitergegangen. Ob es eine Gruppe ist oder vielleicht gleich eine Gemeinde erfasst oder eine größere Region, okay, das ist auch immer Gott vorbehalten. Aber um geistliches Erwachen zu erleben, um Erweckung zu erleben, braucht es vielleicht die ein oder andere Bedingung und die ist an uns gemünzt. Das Erste, was es einfach gibt, ist, dass wir uns wegen unserer Schuld demütigen. Ich glaube, fast jeder hier im Raum wird diese Stelle aus dem Alten Testament kennen. 2. Chronik 7, Vers 14. Oder die kennen alle. Und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wie schön ist es, einfach zu wissen, wenn wir uns demütigen, wenn wir sagen, Herr, vergib mir meine Schuld. Er hört's. Wir müssen nicht 10-mal um Vergebung bitten, wir müssen 1-mal um Vergebung bitten. Und das ist das Wunderbare. Er hört und was dann noch steht, und er wird das Land heilen. Und wir brauchen Heilung für unser Land. Mit dieser Hauptvoraussetzung legt Gott die Axt an die Wurzel von Stolz. Stolz ist einfach furchtbar. Stolz gebiert Herrschsucht, Stolz gebiert Kritik, Stolz gebiert Unabhängigkeit, Stolz gebiert Ungehorsam, Stolz gebiert Unglaube. Und Unglaube ist das, was Erweckung verhindert. Und ein gutes Beispiel sind die 12 Kundschafter. Gott gibt Mose den Auftrag und sagt zu ihm, sende 12 Kundschafter, von jedem Stamm einen. Und erkundschaftet das Land, das ich euch verheißen habe, das ich euch geben will, das Land Kanaan. Ich will es euch geben. So steht es drin in der Bibel. Und dann schickt Mose die 12 Kundschafter los. Und dann sind zwei, die sind richtig euphorisch, die glauben, nämlich Kaleb und Josa. Und von denen heißt es dann einfach im 4. Mose 13, Vers 30, und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns hinaufziehen und es in Besitz nehmen. Das ist das Erste. Der ist siegessicher, der sagt, lasst es uns in Besitz nehmen. Wir werden es gewiss bezwingen. Er weiß die Verheißung, Gott will es uns geben. Wir nehmen es in Besitz, wir werden es bezwingen. Und jetzt kommen die anderen 10. In Vers 32 und weitere, Vers 31 und weitere heißt es, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, was wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Also die sagen gleich von Haus aus, keine Chance, brauchen wir gar nicht reingehen. Schafft man nicht. Und ich glaube, wir kennen das vielleicht auch aus unserem früheren Leben. Man braucht immer noch ein paar Sachen, wo man das nochmal ein bisschen verstärkt, das, was man gesagt hat. Sie setzen gleich so ein Gerücht über dieses Land und sagen, die fressen die Bewohner. Vielleicht waren die auch schon alle aufgefressen, weil keine mehr da waren. Wie auch immer, wie sie da drauf gekommen sind. Und dann sagen sie am Ende, in unseren Augen waren wir wie Heuschrecken. Okay, es ist ihre Meinung. Wir wissen auch oft in manchen Situationen, wo wir drin stecken, dass wir uns da etwas kleiner sehen. Aber wir müssen immer wieder in all unseren Situationen auf Gott schauen, wie er darüber denkt. Und er hätte bestimmt nicht gesagt, hey, ihr seid Heuschrecken. Und sie sagen noch, so waren wir es auch in ihren Augen. Woher wollen die wissen, wie sie in ihren Augen waren. Aber wir sehen, sie haben versucht, das noch irgendwie zu untermauern, dass es nicht geht. Hier ist also der Glaube der 2 und der Unglaube dieser 10. Der Glaube, der geht weiter, der geistliche Aufbrüche, Durchbrüche und die Erweckung und sie erobern das verheißene Land. Natürlich mit manchen Schwierigkeiten, aber die anderen, bei denen könnte man eher sagen, geistlicher Einbruch. Oder geistlicher Untergang, weil sie haben das verheißene Land nicht betreten. Also es heißt, Stolz kämpft mit Gott um die Vorherrschaft, auch in unserem Leben. Wenn Stolz bei uns ist, ich sag mal, verliert Gott. Wenn Demut in unserem Leben ist, dann gewinnt Gott. Er gewinnt die Vorherrschaft in unserem Leben. Also brauchen wir in erster Linie mal Demut und wir wissen, Demut bricht den Stolz. Demut ist sogar der Hauptschlüssel, der die Vorratskammern der Gnade Gottes aufsperrt. Das ist ein guter Satz, ist nicht von mir, aber er ist gut. Jesaja 42, Vers 8 heißt es, ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Denn ohne die Bereitschaft, ihm alle Ehre für alles zu geben, würden wir stolz werden und das wäre der Anfang vom Ende. Stolz ist das Schlimmste, habe ich mir hier hingeschrieben, was uns eigentlich passieren kann. Und Gott hat sich verpflichtet, dem Stolzen was? Zu widerstehen. In 1. Petrus 5, Vers 5 und 6 heißt es, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das hat der Schreiber, der Petrus, schon aus dem Alten Testament. Steht es in den Sprüchen auch. Auch Jakobus hat das nochmal erwähnt. Stell dir vor, wäre es nicht katastrophal, wenn Erweckung durch Stolz unterdrückt werden würde? Es wäre eigentlich schlimm. Wer von Gott als Gefäß für Erweckung gebraucht werden will, sollte damit anfangen, sich bei Gott oder vor Gott zu demütigen und das Blut Jesu Christi in Anspruch zu nehmen, das uns von aller Sünde reinwäscht. Und jetzt habe ich eine kleine Bitte, einfach mal, dass ihr miteinander aufsteht. Jetzt, wir sprechen ja in den letzten Wochen so immer wieder auch, wir haben Freiheit. Denn da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, heißt es. Felix, magst du die nächste Folie her tun? Da ist ein kurzes Gebet. Schau dir einfach mal das kurze Gebet an. Ich werde es einfach vorlesen und ich denke, dass es gut ist, wenn wir das alle beten können. Du kannst es auch leise beten oder mitbeten irgendwie. Meistens kommen wir sowieso nicht genau in das gleiche Tempo. Ich gebe dir vollkommene Freiheit, mich mit deinem Licht zu durchleuchten, um jede Festung von Stolz aufzudecken. Ich will mich wegen allem demütigen, was dein Geist mir offenbart. Können wir das im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen sagen? Jetzt dürft ihr wieder setzen. Danke. Ein Erweckungsprediger hat mal gesagt, jede Erweckung kommt, genau wie Pfingsten, als eine Frucht anhaltenden Gebets. Jede Erweckung in der Vergangenheit kann man auf jemanden zurückführen, der für das Kommen der Erweckung gebetet hat, vielleicht auf mehrere Personen. Ich denke, das beste Beispiel sind die Aposteln. Die Aposteln waren nicht irgendwie passiv, als sie die Nachricht von Jesus bekommen haben, wartet auf die Verheißung des Vaters. Nein, bei ihnen hat man richtig gesehen, sie sind aktiv. Sie waren aktiv im Gebet, sie haben sich im Obergemach immer und immer wieder getroffen und miteinander gebetet. Und ich denke mal, da hat Gott ihre Herzensböden auch vorbereitet. Eben mit Demut, mit Einheit, mit Treue, mit Ehrfurcht vor Gott. Und dann konnte Gott diesen Erweckungssegen schenken. Felix, magst du nochmal die... Ja, ist schon wieder da, die Folie. Super. Jetzt haben wir Erweckung, ist der Besuch Gottes, der schlafende Christen wieder zum Leben erweckt. Und jetzt kommen wir eigentlich nochmal so zum letzten Teil, so ein bisschen. Die Apostel und die Schar um sie herum zeigen eigentlich, dass diese Aussage, die wir hier sehen, richtig ist. Der Besuch, wie ich vorher gesagt habe, Jesus war 3 Jahre mit den Aposteln unterwegs. Er hat sie geschult, er hat sie gelehrt. Er ist nochmal als der Auferstandene gekommen und dann in der Person des Heiligen Geistes. Und wir wissen, Jesus hat gesagt, ich werde einen anderen Tröster, einen anderen Helfer, einen anderen Stellvertreter senden. Es heißt so viel, einer vom gleichen Typ. Und genau den haben wir oder den dürfen wir erleben. Der zweite Teil, wo es hier so im Weißen heißt, schlafen die Christen. Auch bei den Jüngern haben wir gesehen, okay, im wichtigsten Moment oder einer der wichtigsten Momente im Garten Gethsemane haben sie geschlafen, wie Jesus gebetet hat. Und irgendwie waren sie auch in einer Schockstarre drin, in der ganzen Zeit, was da so geschehen ist in diesen Stunden und Tagen. Und ich denke, sie sind auferweckt worden durch die Taufe im Heiligen Geist. Und dass der Heilige Geist ihnen Kraft aus der Höhe gegeben hat, so wie es in der Bibel steht, und immer neu, die ganze Apostelgeschichte durch, immer neu erfüllt worden sind. Wie schön war das Leben dieser Apostel ab dem Zeitpunkt. Schön ist gut gesagt. Viele haben am Schluss etliches erleiden müssen und einen schlimmen Tod gehabt. Wenn es dann heißt, hier so im dritten Teil, und ihnen ein tiefes Gefühl von Gottes Nähe und Gottes Heiligkeit zurückgegeben worden ist, dann können wir sagen, ja, das war bei den Aposteln genauso. Bei den Aposteln können wir aber fast sagen, das ist nicht nur einfach ein tiefes Gefühl gewesen, sondern eine tiefe, tiefe Erfahrung. Dass Gottes Nähe und Gottes Heiligkeit eigentlich ein ständiger Begleiter mit ihnen war. Ich sage ganz ehrlich, das wünsche ich mir total. Was wir hier in dem Ganzen entdecken dürfen, es geht bei Erweckung nicht um Sensation. Vielleicht waren so die letzten Erweckungen so in den 90er Jahren irgendwie, ja, an manchen Stellen halt arg spektakulär. Und mancher hat vielleicht gesagt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber jetzt ist es irgendwo so ich sage es mit dem Namen einfach, einfach. Und es ist vielleicht gut, dass sich jeder danach sehnt, Herr, da will ich dabei sein. Also es soll keine Sensation sein, sondern wir sollen erkennen, wie ich vorher gesagt habe, dass Gottes Herz für Erweckung schlägt und dass wir uns Deutschen, sage ich mal, nach der Erweckung wirklich ausstrecken sollen. Ich denke, und es ist nicht bloß einfach so ein Gedanke, sondern wir brauchen Erweckung. Jeder einzelne Gläubige braucht Erweckung und es soll so weit gehen, dass Ungläubige erreicht werden. Nicht so in Tröpfchenweise, sondern wirklich in großen Bereich, in großen Massen, dass viele noch errettet werden. Ich habe mir da was hingeschrieben, ich denke, das ist gut, das tut richtig gut so am Schluss. Erweckungszeiten sind Zeiten der Erquickung und der Erfrischung. Dann bewirkt Gott im Herzen eines Menschen innerhalb von Tagen und Wochen, was vielleicht durch Jahre der Gemeindeaktivitäten nicht zustande gekommen ist. Da kann es manchmal so plötzlich und schnell gehen, dass man nur noch so staunen. Die Folie ist noch da. Felix, magst du die nächste Folie mal schnell geben? Seymour, William Seymour, der wird hier verkehrt geschrieben, also da gehört noch ein U hinter dem O, ist nicht so tragisch. William Seymour war in der Azusa Street in der Pfingsterweckung und da steht's, er prophezeite 1910, dass es in etwa 100 Jahren eine ähnliche Erweckung wie in der Azusa Street geben werde. Das ist der Beginn der Pfingstbewegung gewesen. Aber diese Erweckung sei nicht auf einen bestimmten Ort begrenzt, also die kommende, sondern werde sich über die ganze Erde verbreiten, so sie wird erst enden, wenn der Herr wiederkommt. Ganz ehrlich, ja, schön, dass ihr das alle gesagt habt. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir genau in dieser Zeit sind. Dass wir nur noch so staunen werden, wie viele Menschen das kommen. Und das brauchen wir und das ist wichtig. Und so habe ich vier kleine Dinge, die ich noch an dich dir weitergeben möchte. Wenn du dich danach sehnst, dass Erweckung bei dir und in der Gemeinde geschieht, wenn du dich danach sehnst, dann steh einfach mal auf. Ich habe noch drei andere Sachen. Wenn du möchtest, dass Gott dich, die Gemeinde und den ganzen Leib Christi besucht, dann kannst du auch aufstehen, falls du noch sitzt. Wenn du dich danach sehnst, dass du wieder aus einer gewissen schlafen, schlummernden oder bequemen Position rauskommst und Gott dich neu erweckt und erfrischt, dann darfst auch aufstehen. Wenn du Gottes Nähe und diese Heiligkeit, die Apostel erlebt haben, neu erleben möchtest, dann darfst auch noch aufstehen. Jetzt siehe, dass so ziemlich alle stehen. Wenn du wegen einer Sache aufgestanden bist von den vier Dingen, dann darfst du mal die linke Hand hochheben. Wenn du wegen mehreren Sachen aufgestanden bist, dann darfst du auch noch dazu die rechte aufheben. Preis den Herrn, hätte unser Harold Schmidt, unser Gründerpastor, gesagt. Er hat auch manche solche Dinge gemacht, dass wir alle Hände nach oben heben. Lasst einfach die Hände oben, streck dich aus, als meine Frau hat so noch vom Christian Bergener immer so empfangen, wir sind da wie ein Trichter. Und dass Gott wirklich füllen kann. Christian Bergener war auch einer der Ältesten hier im Haus. Und Vater, ich danke dir jetzt, Herr, dass so viele Hände oben sind. Herr, wir beten, dass du unsere Schuld vergibst, gerade da, wo wir stolz waren, Herr. Herr, wir haben vorher gesungen, wir knien vor dir. Herr, wie wichtig ist es, ja auch immer mit unserem Körper auszudrücken, dass wir uns demütigen. Demütigen unter deine mächtige Hand, Herr. Herr, wir fragen uns wirklich, wo sollten wir hingehen, als wir zu dir, Herr. Uns dir anbefehlen und sagen, Herr, rüttle uns wieder wach, Herr. Mach uns wieder ganz neu, wieder erquickt und erfrischt durch deinen Heiligen Geist, Herr. Herr, lass uns nicht irgendwelche Dinge auch im Alltag so laissez-faire durchgehen, Herr, sondern, Herr, dass wir immer wieder in Anführungsstrichen, wie man manche auf Englisch sagt, on fire sind, Herr. Dass dein Feuer in uns brennt, Herr. Vater, wir flehen, Herr, für Erweckung, Herr. Herr, wenn tatsächlich diese Zeit anbricht, Herr, Herr, vergiss uns nicht. Sei einfach mit uns, Herr. Herr, wir strecken uns danach aus, wir sehnen uns, Herr. Du hast gesehen, Herr, und du siehst jedes Menschenherz hier in diesem Raum und auch da, wo sie zuschauen von zu Hause, Herr. Vater, wir sehnen uns danach, Herr, dass mehr passiert. Und wir können einfach nur sagen, hab Gnade und Erbarmen mit uns, Herr. Herr, wir können nicht sagen, dass wir irgendwas verdient haben, Herr. Aber wir sehnen uns danach, dass Menschen errettet werden, Menschen nochmal neu erweckt werden, Herr. Vater, dass noch viele wirklich der Hölle entrissen werden, Herr. Und Vater, wir beten das im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 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 Ich habe vorher habe mir gedacht, okay, da wäre gut, wenn wir nochmal Lobpreislied singen. Und ich habe gar nicht mit der Manuela gesprochen, aber die hat mir dann gesagt, du, können wir noch ein Lied spielen? So ist es gut. Und dann wird die Elisabeth dann übernehmen. Und eins habe ich noch. Wer kennt dieses Buch? Vielleicht so einfach so vom Cover her. Das ist schon 20 Jahre alt, ein Büchlein. Upala. Das ist vom Günter Krallmann vom Christlichen Zentrum Ruhrgebiet. Wir haben das früher mal verteilt. Und ich habe noch 10 Exemplare. Und das ist so ein Leitfaden, ein 40-tägiger Leitfaden für die Stille, für die persönliche Stille. Also immer eine Seite jeden Tag, eine Andacht, dann ein Bibelvers und ein Gebet.